Aus dem Medienhaus in Balderschwang begrüßt sie Renate Mewes. Ein lieber Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Sie sind jetzt herzlich eingeladen zum Thema geistliche Unterweisung bei Philipp Neri. Ich darf dazu unseren Referenten begrüßen, Pater Professor Michael Schneider. Herzlich willkommen und grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Pater Professor Dr. Michael Schneider ist Jesuit und Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt. Geistliche Unterweisung bei Philipp Neri, das ist das Thema dieses Vortrags. Wir freuen uns jetzt auf die Ausführungen von Pater Schneider.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich möchte mich mit Ihnen einem Heiligen aus dem 16. Jahrhundert zuwenden, und zwar einem Thema, das mitten in seinem Leben steht, nämlich der inneren Verbindung von Beichte und Seelenführung. Es geht in unseren Ausführungen um eine sakramentale Begründung der geistlichen Vaterschaft. Bisher ist es vielleicht eher so gewesen, dass man die geistliche Vaterschaft eher rein auf der Seite der geistlichen Begleitung verstand. Aber es gibt eine innere Verbindung zwischen Beichte und Seelenführung, und diese möchte ich Ihnen in dieser Sendung kurz vorstellen. Wir haben schon öfters über diesen Heiligen gesprochen, der im 16. Jahrhundert von 1515 bis 1595 gelebt hat. Wir haben über seine geistliche Führung gesprochen, über die Grundanliegen seiner Spiritualität. Ich möchte heute ihn nur vorstellen als Meister in der Ausübung der Seelenführungsbeichte. Zunächst aber eine Überlegung zur Bedeutung der geistlichen Vaterschaft bei Philipp Neri. Die Termini Padre Spirituale und Confessore, also geistlicher Vater und Beichtvater, wurden von Ulrike Wick-Alder in ihren jeweiligen Kontexten und Bezügen untersucht. Sie wollte klären, ob für Philipp Neri hier ein sachlicher bzw. inhaltlicher Unterschied auszumachen ist. Bei Philipp Neri gehören aber beide geistlichen Vollzüge, also die Seelenführung und Beichte, aufs Engste zusammen. Sie schreibt, die Kontinuität des geistlichen Lebens entspricht der Kontinuität des Sakramentenempfangs und der geistlichen Begleitung. Meist verstehen wir die geistliche Begleitung insofern, als sie hilft, dem Einzelnen in seinem geistlichen Leben weiterzubringen. Aber es wäre auch die Frage, ist die Beichte selber eine Möglichkeit der geistlichen Führung? Ja, bedarf die geistliche Begleitung sogar einer sakramentalen Grundlegung? Dabei geht es nicht um eine Ausschließlichkeit, aber ich möchte zeigen, dass die geistliche Begleitung von ihrem Wesen her innerlich zum Sakrament führt. Die geistliche Kompetenz Philipp Neris zeigt sich nämlich darin, dass er Seelenführung und Beichtpraxis trotz ihrer jeweiligen Eigenheit und Unterschiedenheit zu einer inneren Einheit und im wahren Sinn des Wortes zur überzeugenden Gestalt einer Seelenführungsbeichte ausgebildet hat. Dabei macht es das Spezifikum der geistlichen Praxis Philipp Neris aus, dass sein Dienst in der Seelenführung wie auch im Beichtstuhl eine gemeinsame Mitte hat, nämlich die geistliche Vaterschaft. In ihr gründen beide Dienste und aus ihr lassen sie sich erst verstehen. Anders gesagt, Philipp Neri geht es nicht allein um den Dienst einer geistlichen Begleitung und nicht allein um den Dienst eines Beichtvaters. In beidem sucht er vielmehr seine geistliche Vaterschaft in Verantwortung für das Heil der ihm Anempfohlenen auszuüben. In der konkreten Art und Weise dieses Dienstes finden wir viele Ähnlichkeiten und Parallelen, schließlich sogar zur Praxis bei den Wüstenvätern. Das Institut der geistlichen Vaterschaft, wie wir es in der frühen Kirche vor allem bei den Mönchs- und Wüstenvätern bezeugt finden und die Ihnen ja gut bekannt sind aus den Sendungen von Dr. Stadtmüller, steht in unmittelbarer Nähe zur Praxis der Seelenführung antiker Philosophen. Doch zugleich setzen die Mönchsväter sich von ihnen ab, denn sie übten ihr Amt nicht freundschaftlich aus. Vielmehr verstehen sich die Mönchsväter als Abbas oder Amma, und zwar durch das Wort, das sie ergehen lassen. Mit dem Wort, mit dem Apophthegma, das den Altvater ergreift und welches er den anderen als geistliche Weisung weitergibt, wird er für den Ratsuchenden zum entscheidenden Impuls auf dessen geistlichen Weg. Zu dem Wort aber, das der Altvater ausspricht, gehört ebenso das Zeugnis seines Lebens. Leben entzündet sich am Leben. Wort und Leben, Lehre und Lebenszeugnis deuten sich in der geistlichen Unterweisung der Mönchs- und Wüstenväter gegenseitig. Und nicht anders werden wir es auch bei Philipp Neri sehen. Zunächst der Reihe nach. Zunächst nämlich die Frage nach dem Sinn und dem Verständnis einer geistlichen Vaterschaft. Auch darüber haben wir schon gesprochen, deshalb möchte ich es nur kurz machen. Die geistliche Vaterschaft bestimmt Paulus wie folgt, nämlich in 1 Korinther 4. Hättet ihr auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Darum ermahne ich euch, haltet euch an mein Vorbild. Geistlicher Vater ist demnach jener, der einen anderen für das geistliche Leben im Glauben zeugt. Zuerst ist Gott selbst wahrhaft Vater, nämlich der Vater seines Sohnes. Dieser wiederum ist insofern unser aller Vater, als er uns durch seine Auferstehung zum neuen Leben gezeugt hat. Mit diesem Dienst bleibt der geistliche Vater Sohn im Sohne, nämlich Sohn in Christus. Denn Christus ist auch für ihn sein Vater. Da er selber ein Sohn des Vaters Christus ist, wird sich der geistliche Begleiter in seinem Dienst nur insofern als Vater bezeichnen, als er ihn in dieses neue Leben in Christus und in die Freiheit des Glaubens einführt. Die neutestamentlichen Briefe bezeugen, die Frohbotschaft verkünden, das heißt Leben mitteilen. Und das ist wiederum gleichbedeutend mit Vater sein. Am Ende des geistlichen Weges ist am Begleiteten sein geistlicher Vater im Glauben ablesbar. So schon in 2 Korinther 3, 2 bis 3. Lehrer und Lehrer sind letztlich eins. Wie es jedoch viele Varianten einer solchen Lebensschule aus dem Glauben gibt, so werden sich ebenso viele Formen einer Vaterschaft im Glauben finden lassen. Sind wir doch in unserem Leben auf vielerlei Weise und in recht unterschiedlichen Situationen dazu berufen, anderen auf ihrem Glaubensweg Vater und Mutter zu sein, um sie auf ihrem Weg im Glauben zu begleiten und ihnen beizustehen. So ist es ja auch, dass eine leibliche Mutter letztlich Mutter für ihre Kinder im geistlichen Sinn werden kann, indem sie sie nämlich in den Glauben einführt. Ähnlich der Vater in der Familie. Und so auf vielen anderen Ebenen, sei es als Spiritual oder sei es als Glaubensverkündiger und Verkündigerin. Entscheidend in allem ist, dass und wie der Begleiter unter dem Wirken des Heiligen Geistes lebt und dem Begleiteten dieser Führung überlässt. Keiner wird bloß aus eigenem Vermögen, beispielsweise aufgrund eines Amtes oder einer bestimmten Autorität, mit der er anderen vorsteht, schon zu einem geistlichen Vater, sondern er wird geistlicher Vater erst im Heiligen Geist, der in ihm wirkt und aus ihm spricht. Die Gaben des Heiligen Geistes sind aber an kein Amt, kein Geschlecht und an kein bestimmtes Lebensalter allein gebunden. Beredtes Zeugnis der Seelenführung Philipp Neris sind nun die 34 erhaltenen Briefe, welche er samt und sonders mit großer Sorgfalt selber geschrieben hat oder ausführen ließ. Sie zeigen, wie er sein ganzes Leben, besonders seit seiner Priesterweihe, ganz in den Dienst der Einzelseelsorge stellt und Bezeichnend für diese Einzelseelsorge Philipp Nieres ist, dass er sie versteht als eine Pädagogik der Freiheit. Ohne den anderen an sich zu binden, weiß sich Philipp Nieri als Seelenführer für ihn verantwortlich, und zwar bis in die kleinsten Hinweise und Details menschlichen Lebens hinein. Bei Philipp Nieri verhält es sich ähnlich wie bei manch anderem Heiligen, denn bevor er selber geistlicher Vater wurde, ist er bei einem anderen selbst in die Schule gegangen. Im Haus San Girolamo della Carità lebte seit 1518 eine Bruderschaft von einigen Priestern, welche von dem jeweils Ältesten unter ihnen geleitet wurden. Zu ihnen gehörte auch Persiano Rosa. Er wurde der geistliche Vater Philipp Neris, den er zuweilen schon den heiligen Philipp nannte. Gleich bei seiner ersten Beichte fanden sich beide füreinander bestimmt. Persiano Rosa war es auch letztendlich, der Philipp Neri dazu bewegte, sich zum Priester weihen zu lassen, wobei dieser vor allem deshalb zustimmte, weil er auf diese Weise täglich die Messe feiern und zelebrieren konnte. Doch nimmt sein Leben am 23. Mai des Jahres 1551 vor allem deshalb auch eine Wende ein, als er nun sehr bald ein gesuchter Ratgeber und Beichtvater ist. Tag und Nacht lässt er die Tür seines Raumes für jeden offen, der nach ihm fragt. Anfangs nur unter Drängen und Nötigung widmet er sich zunehmend der geistlichen Unterweisung und Führung der anderen, bis in die letzten Stunden seines Lebens hinein. Für sich selbst hält er es mit der Einsamkeit und dem Schweigen. Gleiches will er umso leidenschaftlicher auch den anderen vermitteln, vor allem, wenn sie zu redselig und eitel in der Unterhaltung sind. Wird in dem von ihm gegründeten Oratorium viel geredet und diskutiert, so soll dies auch immer im Geist der Demut, der Einfachheit und Bescheidenheit geschehen. Nur so werde sich, so Philipp Neri, die Kraft des Wortes bewahren lassen. Auf diese Weise hat sich nun Philipp Neri seit seiner Priesterweihe als ein geistlicher Vater erwiesen. Aber wie sieht nun das Selbstverständnis Philipp Neris als geistlicher Vater aus, dass er ein Amt, das er nun als Priester zugleich ausübt? Wie gesagt, Philipp Neri übt seinen Dienst als Seelenführer und Beichtvater im Sinne einer geistlichen Vaterschaft aus, und zwar bis in die Wortwahl hinein. So bezeichnet er beispielsweise seine Nichte, Schwester Maria Anna Trevi aus Florenz, als seine geliebte Tochter in Christus und unterschreibt Euer wie ein Vater Filippo Neri. Als nun ihr leiblicher Vater stirbt, versteht sich Philipp Neri in einem Brief vom 8. Dezember 1575 noch als ihr liebevoller Onkel und redet sie mit Nichte an. Dabei verspricht er ihr, sie aufgrund von Alter und Verwandtschaftsbanden wie ein Vater zu lieben. Zunehmend aber sieht er sich ihr gegenüber im Dienst eines geistlichen Vaters. Er übernimmt diesen Dienst in und mit seinem fürbittenden Gebet. Nur aus der Kraft des Betens, so Philipps Überzeugung, vermag der andere und die andere, trotz seiner und ihrer Schwachheit schließlich über alle Eigenliebe zu siegen. Zudem gibt er folgenden Rat: Empfehlt euch bei der Beichte ganz demütig eurem Beichtvater, damit er für euch betet und euch im Gebet dem Herrn darbietet. Entscheidend ist also hier eine geistliche Führung, aber die zur Beichte führt. Doch wesentlich für die Beichte selbst ist das Gebet, nämlich das Gebet des Begleiters, des Seelenführers selbst. Das ist sein wesentlicher Rat. In den Maximen finden wir einen wichtigen Hinweis, wie Philipp Neri seinen Dienst als geistlicher Vater nun versteht. Es heißt hier, Vater Philipp sagte, dass man, um einen zu haben, den man sich als Beichtvater oder geistlicher Vater auswählt, und mit dessen Rat man sein Gewissen zu lenken habe, man zuerst viel beten und sich zugleich dem Gebet der anderen empfehlen müsse, damit sie es ihrerseits verrichten, damit Gott ihnen erleuchte, eine gute Wahl zu treffen. Wenn es sich dann herausstelle, dass es viele gebe, müsse man einen davon auswählen, der ein Mensch des Geistes sei, wenngleich von schlichter Erscheinung und Wesen, statt eines großen Literaten, aber dass er von gutem Lebenswandel und geistlich sein solle. Denn in den Fällen, wenn irgendwelche Zweifel oder Schwierigkeiten auftreten, wird sich der Geistliche und Gute von der Meinung eines anderen, der gelehrter ist, helfen lassen können. Aber der Weise wird beim Gebet, das ja das Wichtigste ist, nicht helfen. Philipp riet, so heißt es weiter wörtlich, wenn einer von neuem in das geistliche Leben eintreten wolle, müsse er zu Beginn eine Generalbeichte ablegen. Und er sagte weiterhin, wenn man sich für einen solchen Geistlichvater entschieden und ihn erwählt habe, müsse man seinen Willen auf solche Weise von ihm lenken lassen, dass man Geduld habe wie ein Tierlein und ihm in jeder Sache gehorchen, auch wenn es einem scheine, dass dasjenige, was er einem befohlen habe, gegen die Vernunft sei, solange es sich nicht um Häresie handle oder sich gegen den Glauben richte. So also ein Wort aus den Maximen. Ich glaube, hier sind wichtige Grundaussagen für das Verständnis der Seelenführung und der Beichte Philipp Neris angedeutet, nämlich zunächst das Gebet des Begleiteten. Er soll viel beten, nämlich für den Beichtvater und für den geistlichen Begleiter. Und er soll sich seinem Gebet anempfehlen. Und hat einer eine Wahl zu treffen zwischen verschiedenen geistlichen Begleitern, dann soll er den wählen, der ihm als der Frömmste erscheint. Frömmigkeit und eigenes geistliches Leben des geistlichen Vaters sind für Philipp Neri entscheidender als ein großes theologisches Wissen. Ein anderes, was in den Maximen, in dem Zitat, das ich eben vorgetragen habe, angedeutet wird, heißt, man solle eine Generalbeichte ablegen. Damit will Philipp Neri sagen, am Beginn zählt die Offenheit, die man dem anderen, nämlich dem geistlichen Vater, entgegenbringt. Sodann, dass man ihm in allem gehorche und Vertrauen habe, dass er es schon recht macht. Gegenüber Teresa von Avila, welche sich einen klugen und gescheiten Seelenführer wünscht, scheint Philipp Neri hier ganz andere Vorstellungen zu haben. Zumal in seinem Oratorium ohnehin hinreichend geistliche und theologische Gespräche gehalten wurden, sind ihm in der Praxis der geistlichen Vaterschaft ganz andere Grundhaltungen entscheidend, nämlich Demut und Schlichtheit. Vor allem aber soll der geistliche Vater, wie gesagt, ein großer Beter sein. Hat der Penitent in aller Demut und Offenheit sein Bekenntnis in der Beichte abgelegt und vorher für den Beichtvater gebetet, wird Gott ihn, nämlich dem Beichtvater, den rechten Zuspruch geben lassen. Den Dienst geistlicher Vaterschaft übt Philipp Neri weniger durch allgemeine Leitsätze und spezielle Ratschläge aus, als durch sein eigenes Beispiel im geistlichen Leben. Hier zählt also etwas Ähnliches wie bei den Mönchsvätern. Leben entzündet sich an Leben, es recht im geistlichen Leben. An zentraler Stelle steht für Philipp Neri der Wunsch, möglichst oft in die stille Sammlung zu finden. Selbst in Krankheitstagen betet Philipp Neri ganze oder halbe Nächte lang. Das Wichtigste an seinem Tagewerk sind für Philipp Neri Schweigen und Gebet. Als Grundvoraussetzung für das Gelingen des geistlichen Weges gilt ihm die Muße, immer wieder und neu während des Tages und regelmäßig über das Jahr verstreut. Statt intensiver kurzer Kurse und Powertage, Exerzitien genannt, bevorzugt Philipp Neri hingegen stille Augenblicke des Verweilens und des Innehaltens. Diese werden den Einzelnen eine überzeugende innere Gestalt seines Lebens erkennen lassen. Auch hier wieder wichtige Hinweise für das geistliche Leben. Es zählt also in der geistlichen Unterweisung vor allem das Leben des Seelenführers. Sodann wird gesagt, damit der Seelenführer überhaupt die geistliche Begleitung ausüben kann, ist für ihn entscheidend, dass er selber sich immer wieder in das Schweigen und das Gebet zurückzieht, also in die Muße. Diese Muße hat er jeden Tag zu suchen, über das Jahr verstreut, wie es hier heißt. Wichtiger als große Intensivtage und ansonsten ein eher alltägliches Leben scheint für Philipp Neri sein, dass man während des Tages immer wieder neu, auch als geistlicher Begleiter, in die Stille zurückkehrt, um von dort her die zu betrachten, die einem anvertraut sind. Nach diesen eher grundsätzlichen Überlegungen zur geistlichen Vaterschaft, die Philipp Neri im Beistuhl als Seelenführung ausübt, soll nun unter Bezug auf unser Thema auch die aktuelle Bedeutung seines geistlichen Dienstes als Seelenführer und als Beichtvater bedacht werden. Zunächst ein erstes. Karl Rahner sagt, dass es heute in der Kirche zu einem Schisma kommt, also einer Spaltung zwischen Glaubenslehre und Suche nach konkreten Imperativen für das eigene Leben. Ob einer also in einen Orden eintreten will oder in die Mission, das kann er aus den 10 Geboten allein nicht ablesen. Es bedarf also einer konkreten Weisung mitten im Lebensalltag, um hier Klarheit zu finden. Dies würde Rahner als Imperative bezeichnen. Es geht also darum, auch vom Glauben her die nötige konkrete Hilfe für den Lebensalltag zu erfahren. Ob also beispielsweise einer in einen bestimmten Orden tritt oder sonst wie im geistlichen Leben eine Übung zu machen hat, kann ihm kein Bischof oder Oberer sagen. Wo erhält er also Hilfe, um für diese Frage, die über seinen konkreten Lebensentwurf entscheidet, eine Antwort zu finden? Heute bedarf es erst recht ganz neuer Formen einer existenziellen Erkenntnis im Glauben und zeitgemäßer Wege ihrer Realisierung im Alltag, damit der Lebensweg eines Christen tatsächlich zur wahren Freiheit im Glauben führt. Leitend wird der Wunsch sein, mitten im Alltag Gottes Gegenwart zu erkennen und ihn in allem Tun zu verherrlichen, nämlich im Gebet und in der Arbeit. Ziel bleibt das große Gebet, welches das Leben darstellt, und das kleine Gebet, nämlich die einzelnen Gebetszeiten, als Ausdruck gläubigen Lebens miteinander zu verbinden. So müsste gezeigt werden, dass das Prinzip Contemplativus in Actione, also kontemplativ mitten im Alltag, nicht nur die Zeiten und Orte des Gebets bestimmt, sondern ein Lebensprinzip gläubiger Existenz ist. Eine solche umfassende Sicht des Gebetes mitten im Alltag lässt die geistliche Begleitung und ihre heute neu entdeckte Bedeutung für den Lebensweg im Glauben immer wieder bedenken. So könnte man sagen, dass Philipp Neri einen wichtigen Hinweis gibt auf das, was auch heute gesucht wird, nämlich, wie lernen wir mitten in unserem Alltag, der sich ja doch wesentlich von dem unterscheidet, was in früheren Zeiten gelebt wurde, wo findet er da Rat und Hilfe, um mitten im Alltag kontemplativ, das heißt gläubig, zu leben? Philipp Neri sieht davon ab, die wesentlichen Prinzipien und Leitlinien seiner Pastoral eigens nun zu systematisieren. Doch verfasst er, anders als beispielsweise sein Zeitgenosse Ignatius von Loyola, keinen Pilgerbericht, in dem er seinen eigenen geistlichen Weg wie in einer geistlichen Lehre zusammenfasst. Wohl sind von denen, die mit ihm zusammenleben oder von ihm begleitet werden, einzelne Maximen überliefert, welche die Grundsätze seiner Seelsorge und seines Dienstes als Seelenführer und Beichtvater festhalten. Es handelt sich hier aber um keine allgemein anwendbaren Leitlinien, zumal Philipp nicht allen, die sich seiner geistlichen Führung überlassen, dieselben geistlichen Ratschläge und Übungen gibt. Auch hier lässt er eine große Freiheit und Weite in allem herrschen. Auch darin findet sich ein wichtiger Hinweis. Geistliche Begleitung, man kann sie sozusagen nicht lernen oder in einem Kurs sich aneignen. Hier gilt nur die eigene Ursprünglichkeit des Glaubenslebens und die Unmittelbarkeit unter der Führung des Heiligen Geistes. Philipp Neri gibt also kein Kompendium, wie man andere geistlich zu führen hat. Auch hier gilt, dass jeder seinen eigenen Weg zu Gott gehen muss. Darin zeigt sich die Bedeutung der geistlichen Begleitung. Denn die geistliche Begleitung kann eine wichtige Hilfe sein, dem Einzelnen zu helfen, wie er unvertretbar dem Willen Gottes zu entsprechen hat und wie er in seinem Alltag eine Hilfe hierfür findet. Für die Art und Weise der geistlichen Vaterschaft Philipp Neris ist es nun bezeichnend, dass er anders als Ignatius von Loyola weniger nach einem geistlichen System oder Kompendium von geistlichen Ratschlägen vorgeht, sondern ganz aus dem Augenblick und in der Begegnung mit dem anderen zu erkennen sucht, was jeweils zu tun und ihm zu geben ist und wessen er bedarf. So lässt sich, so könnte man sagen, und so hat es auch Vic Alder beschrieben, so ergibt sich in der Begleitung das Curriculum geistlichen Lebens, das sich von Schüler zu Schüler unterscheidet, aber inhaltliche Übereinstimmungen aufweisen kann. Das Erkennen des Punktes, an dem der Übende gerade steht, ist darin entscheidend. Und würde man ihn nicht an dem konkreten Punkt abholen, würde man durch die Hinweise und Ratschläge, die ein geistlicher Vater ihm gibt, nur den Kopf und den Körperbau beschädigen und sie werden zu nichts mehr zu gebrauchen sein. So ein Wort von Philipp Neri. Für Philipp Neri sind keine bestimmten geistlichen Übungen an sich ratsam und unbedingt notwendig. Auch favorisiert Philipp Neri bei denen, die er geistlich zu führen hat, statt leiblicher Bußübungen eher die innere Loslösung und Hingabe im Dienst an Gott und dem Nächsten. Erst so wird der Einzelne zur wahren inneren Freiheit gelangen. Ebenso verhält es sich bei seinen Ratschlägen zum Gebet. An die Stelle eines exorbitanten Gebetsprogramms setzt er das kurze Stoßgebet in der ganzen inneren Kraft der Sehnsucht nach Gott. Hierzu versteht er, einprägsame Formulierungen zu finden, zum Beispiel Jesus, sei mir Jesus oder Jesus, ich finde dich nicht den Weg zu dir. Überhaupt unterscheidet sich die geistliche Führung Philipp Neris trotz aller Strenge und Unnachgiebigkeit grundlegend von jeder Form geistlicher Akrobatik mit Willenseinsatz und heftigem Agor-Contra. Er lenkt vielmehr den Blick auf Gottes Freigebigkeit, welcher in der Schöpfung wie auch in der Menschwerdung seines Sohnes offenbar wird, vor allem aber dann in seiner Erlösungstat. Christus ist der inkarnierte Gottes. Er ist das inkarnierte Wort. Er hat sich uns geschenkt für alles, was wir brauchten, bis zum harten, schmachtvollen Tod am Kreuz. Und dann ist er bei uns geblieben im Sakrament. So ein Wort Philipp Neris. Indem der Einzelne also immer mehr die Liebe Gottes in seiner Erlösung betrachtet, wird diese Liebe zum Anstoß für die Gestalt seines geistlichen Lebens. Da Menschen nun sehr verschieden sind und in allem die Freiheit des Einzelnen zu wahren ist, kann der geistliche Vater, wie Philipp Neri betont, nicht abstrakt, systematisch vorgehen. Vielmehr braucht er ein Sensorium für den konkreten Anruf des Augenblicks. Das geistliche Tun des Einzelnen soll in aller nötigen Freiheit eine spontane und unverrechnete Antwort auf das Gnadenwirken Gottes sein, ein Werk der Übergebühr, ja, ein Werk des Umsonst. Auf ein solches Werk in freier Selbstverantwortung kommt es nun an. Ansonsten würde der Mensch, so Philipp Neri, faul und träge. Er fiele hinter seiner Berufung zurück. Stattdessen soll er die Zeit auskaufen und mit seinem Talent wuchern. In diesem Sinn lautet auch die Devise Philipp Neris: Es dürfe kein Tag ohne Linie sein. Kein Tag ohne Linie. In der damals eher verweltlichten Situation in der Kirche Roms trug Philipp Neris Apostolat der geistlichen Vaterschaft wesentlich zur Erneuerung des Glaubenslebens bei, weshalb er ja mit Recht als der zweite Apostel Roms bezeichnet wird. Wichtig war ihm, unentwegt persönlich präsent und erreichbar zu sein, auf dass man ihn jederzeit um Rat fragen und bei ihm erneut beichten konnte. Ja, er wurde sogar ziemlich unruhig, wenn er den einen oder die andere nicht täglich gesehen hatte, sodass es durchaus vorkam, dass Philipp Neri selber einen solchen Menschen aufsucht. Benar resümiert: Die Beziehung zwischen Philipp und seinen Schülern waren wohl die persönlichsten und intimsten, die man in der Kirchengeschichte wahrnehmen konnte. Statt andere an sich zu binden, ist Philipp Neris geistliche Belehrung eher indirekter Art, und zwar durch sein Lebenszeugnis im Glauben. Philipp Neri lebt bewusst anders, als man es von einem Heiligen erwartet, um sich selbst dann zu verbergen und sein Ansehen bei den anderen ihm anzustellen, damit in allem das Evangelium nicht um seine Kraft gebracht wird. Und so sagt man ja gerne, dass Philipp Neri ein froher Heiliger war, voll Witz und voller Dinge, die andere auch teils brüskiert haben. Aber er wollte damit keinen Krawall machen. Es war letztlich das Verbergen seiner eigenen Heiligkeit. Bis dahin, dass er sogar vor der Messe ein Rad in der Sakristei schlagen konnte, um einer zu erwartenden Vision entgegenzuwirken. Er tat alles, um seine eigentliche Außergewöhnlichkeit zu verbergen, um den anderen gewöhnlich in ihrem Alltag, aber einmalig zu helfen. Was ist aber die Quelle dieser Einmaligkeit? Wir können sagen, die Quelle dieser Einmaligkeit findet sich darin, dass Philipp Neri seinen ganzen Dienst als geistlicher Führer unter die Führung des Heiligen Geistes stellt. Der Aufbruch der Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil führte ja zu einem veränderten Bild der Kirche in der Welt, aber dann auch zu neuen Ausformen geistlichen Lebens. Es bedarf einer ganz neuen Hinführung, um unter der Führung des Heiligen Geistes die Zeichen der Zeit recht zu deuten und ein Leben in der Freiheit des Glaubens führen zu können. So ist es ja so, dass wir momentan mit viel Alltagsgeschäft bis in die Missbrauchsdebatte hinein beschäftigt sind. Aber kaum einer fragt, was ist eigentlich das Zeichen der Zeit? Was will Gott uns augenblicklich mit dieser Zeit zeigen? Anders Philipp Neri. Für ihn war diese Frage die alles Entscheidende. Sein Dienst als geistlicher Vater versteht Philipp Neri nämlich ganz unter der Führung des Heiligen Geistes, der in denen wohnt, die rein und einfach sind. Und er ist darin ein Meister des Gebetes. Entscheidend für Philipp Neri ist, dass das geistliche Leben sich in keinen geistlichen Hochleistungssport verkehrt. Ansonsten bliebe der Mensch weiterhin auf sich selbst gerichtet, also ich-bezogen. Askese heißt für Philipp Neri, dass der Einzelne lernt, sich auf seine eigenen Möglichkeiten und das Maß der eigenen Kraft einzuüben. Weil die Gnade nicht bei einem oder bei unserem Ideal, sondern bei unserer Schwachheit ansetzt, ist Askese ein sich einüben auf die Gnade und auf das Geheimnis von Schwachheit und Gnade. Angesichts der eigenen Schwachheit und dem Achten auf die eigenen Grenzen, die einem jeden Gesetz sind, bedarf es dann der Treue und Geduld. Statt zu streng und hart vorzugehen, ist es nötig, mit Sanftheit Schritt für Schritt es zu versuchen. Und Schritt für Schritt hat man den anderen auch als geistlicher Führer ein wenig vom Geist der Liebe zu Gott einzuflößen, weil dann die anderen von sich aus mehr machten, als die Beichtväter von ihnen hätten haben wollen, so Philipp Neri. Um die wahre Freiheit in allem walten zu lassen, dürfen die Beichtväter, so Philipp Neri, die ihnen Anvertrauten nicht nach dem führen, was für sie selber als brauchbar erwiesen wurde. Denn dies hätte zur Folge, dass sie die geistlich Anvertrauten sich den Kopf und den Körperbau beschädigen und sie werden zu nichts mehr zu gebrauchen sein. Also, der geistliche Vater darf die anderen nicht nach seinem eigenen geistlichen Leben führen, sondern er soll sie so führen, wie der Geist Gottes es ihnen eingibt. So ist also für Philipp Neri entscheidend, dass er den Einzelnen in die Freiheit des Glaubens einführt und darin ihn immer mehr die Grundhaltung Christi einnehmen lässt. Denn wer etwas anderes will als Christus, weiß nicht, was er will. In einem Brief vom 27. Juni 1572 wünscht Philipp Neri seiner Adressatin Fiora Ragni aus Neapel, sie selbst möge erscheinen als Wohnstätte und Gefäß des Heiligen Geistes. Und es heißt sofort, und so pflegt zu sein, wer oft die Kommunion empfängt. Selber ganz erfüllt von tiefer Andacht zum Heiligen Geist, rät Philipp Neri seinen Söhnen und Beichtkindern, diesen besonders zu verehren. Auch betet er, so oft er nur kann, die Orationen zum Heiligen Geist und nimmt allem der ständigen Einwohnung des Heiligen Geistes zu entsprechen. Dieser inneren Führung des Heiligen Geistes haben der Seelenführer wie auch der Beichtvater zu dienen, vor allem durch die Unterscheidung der Geister, auf dass der Begleitete den Willen Gottes erfüllt und zur wahren inneren Freiheit findet, ohne so seinen eigenen Eingebungen, Vermutungen und Plänen zu folgen. Philipp Neri macht den ihm Anvertrauten keine Würfe, Vorwürfe, wenn sie versagt haben. Vielmehr führt er sie behutsam aus der Oberflächlichkeit ihres Alltags in ein neues Nachdenken über sich und das eigene Leben. So gab er einem, der sich nur äußerlich auf die Beichte vorbereitet hatte, einen Augenblick des Verweilens, in dem er sich das Kreuz im Raum ansehen möge, während Philipp Neri noch etwas zu erledigen hatte. Als Philipp Neri dann zurückkehrte, war jener wie verwandelt. Und so hat er dem Einzelnen die wichtige, die entscheidende Weisung gegeben, nämlich er hat ihn aus der Oberflächlichkeit in die eigentliche Ursprünglichkeit geführt. Für den Dienst einer solchen geistlichen Unterscheidung der Erziehung zur Freiheit im Glauben sind aber eine solide theologische Ausbildung und eine gute Kenntnis der menschlichen Seele vonnöten. Erst so wird der geistliche Vater dem Alter und dem Geschlecht des Ratenden und Ratsuchenden gerecht werden. So geht es also bei Philipp Neri eher um eine indirekte Methode, nämlich er lässt den Einzelnen unter der Führung des Heiligen Geistes das erkennen, was der Geist ihm eingeben will. So ist es also, dass Philipp Neri selten einem anderen eine Bußpredigt hält, sondern er will ihn mehr anregen und erziehen zur eigenen Freiheit. In seiner geistlichen Unterweisung bevorzugt Philipp Neri also eine indirekte Methode, die unter dem Motto steht: inspirieren statt bloß konfrontieren. Philipp Neri ist weniger entscheidend, was er zu sagen hat, sondern wie sich die alles übersteigende Wirklichkeit Gottes zur Erfahrung bringen lässt und sich selber dem anderen mitteilen will. Wie hat dies nun zu geschehen, dass Gott also den Einzelnen so führt, unter dem Wirken des Heiligen Geistes, wo der Einzelne zur Fülle des Lebens findet? Wenn wir auf die heutige Zeit schauen, fällt auf, dass vieles vom geistlichen Leben sich ganz neu definiert. Ein kleines Beispiel: statt Selbstverleugnung und Askese steht das geistliche Mühen heute unter dem Stichwort Selbstverwirklichung. Alle Strukturen, die als Über-Ich ausgewiesen werden, sind mit Argwohn belegt. Man möchte keine Spiritualität übergestülpt bekommen, sondern sich und die eigene Identität und Authentizität leben und verwirklichen. Spiritualität hat mir zu dienen und nicht ihr. So lautet die Devise. Also nicht ich will einer abstrakten Spiritualität dienen, sondern wie führt das geistliche Leben mich selber zur Fülle des Lebens? Und wie habe ich dies zu finden, damit ich immer mehr zu dem Mensch werde, zu dem Gott mich haben will? Auch hier nun wieder die Eigenart der geistlichen Unterweisung eines Philipp Neri. Kardinal Cusano, ein Schüler Philipp Neris, überliefert von ihm wesentliche Hinweise für die spezifische Art und Weise seiner geistlichen Weisung. So lautet ein Ratschlag des Heiligen, dass es sehr viel mehr nützt, eine noch so kleine Leidenschaft zu bezwingen, als viel Abstinenz, Fasten und Bußübungen. Mit solchen Hinweisen wirkt Philipp Neri dafür, dass geistliches Leben keine ernste Sache sein muss, sondern in einer gewissen Leichtigkeit eingeübt werden kann. Zudem weist er auf einen zentralen Punkt in der Begleitung junger Menschen, bei denen derzeit, aus mir eher unerfindlichen Gründen, neue Formen von Skrupulosität in der Praxis geistlichen Lebens zu bemerken sind. Es soll aber keine oberflächliche Sorglosigkeit sein, die der Einzelne an den Tag zu legen hat. Aber entscheidend sind das Gottvertrauen und eine gewisse Gelassenheit, was sich in den Haltungen der inneren Freude und Heiterkeit äußern wird. Der Einzelne soll darauf vertrauen, dass Gott ihm die nötige Gnade und Hilfe geben wird, um auf dem eigenen geistlichen Weg voranschreiten zu können. Ein übermäßig hartes Arbeiten an sich und dem eigenen Leben führt in der Tat nicht zur Freiheit. Es wird sich vielmehr sehr bald als die Kehrseite von Eigenwille und Hochmut erweisen. Wer an sich selber festhält, ist habsüchtig und weit entfernt von jenem Gott, der in großer Liebe und Freizügigkeit schenkt. Um in aller Freiheit ganz für den sanften Christus leben zu können, wie Philipp Neri es sagt, bedarf es also großer Sorgfalt. Auch hier wieder ein Wort von ihm. Denn um euch selbst zu besiegen, braucht ihr größere Kraft, als ihr allein besitzen könnt. Dazu habt ihr die Kraft der Gnade Gottes, das Gebet des geistlichen Vaters, der Mutter Priorin und aller anderen Schwestern nötig, und ihr müsst euch von Herzen im Kapitel dem Gebet aller anempfehlen, damit sie euch helfen. Und empfehlt euch bei der Beichte ganz demütig eurem Beichtvater, damit er für euch betet und euch im Gebet dem Herrn darbietet. So ein Wort Philipp Neris an einen Menschen, der ihm geistlich anvertraut ist. Eine eigene Weise, sich von aller Egozentrik zu distanzieren, ist gerade das Gespräch mit dem geistlichen Vater. Pater Francesco Sazzara überliefert folgende Weisung Philipp Neris. Seinen geistlichen Söhnen riet er auch, nicht auf sich selbst zu vertrauen, sondern sich immer mit ihrem geistlichen Vater zu beraten und demütig den Gebeten anderer zu vertrauen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss möchte ich mit Ihnen kurz bedenken, was diese Weisung Philipp Neris für ein geistliches Leben im Alltag bedeutet. Zunächst bedarf es, und dem hat eine geistliche Begleitung auch zu dienen, einer gewissen Lebenskultur. Um im eigenen Leben alles auf das letzte Ziel hin auszurichten, wie Philipp Neri es versteht, bedarf es einer geistlichen Lebenskultur. Doch sie wird sich gewiss anders darstellen, als es heutige Freiheitsvorstellungen suggerieren. Geistliches Leben ist die geglückte, doch immer neu zu suchende und zu erringende, realistische Harmonie zwischen der körperlichen, der seelischen, der sozialen und schließlich der geistlichen Dimension unseres Daseins. Wird diese Harmonie annähernd erreicht, wird sich dies auch auf das leibliche Wohlbefinden auswirken, sodass sich im inneren Zusammenklang von Psyche und Physis das Geistliche bis in die alltäglichen Grundvollzüge hinein, also bis ins Leibliche hinein, inkarnieren kann. Der Leib ist ja das Ende aller Wege Gottes. Für die unmittelbare geistliche Begleitung ergibt sich aus dem Gesagten eine erste Notwendigkeit. Der geistliche Begleiter muss die psychologischen Gegebenheiten der menschlichen Natur berücksichtigen, insbesondere die des Leibes. Alle Erfahrungen des Menschen, auch die geistlichsten, wirken sich in der Leiblichkeit aus. Die rechte Bereitung des Leibes vollzieht sich in der treuen Einübung und Wiederholung der wichtigen und lebensnotwendigen Vollzüge, die uns in die eigene Tiefe und zur inneren Ordnung gelangen lassen. Und so war es ja auch bei Philipp Neri, dass er nicht ein großes geistliches Programm vorlegte, sondern das, was sich bei dem einen als gut erwiesen hat und als hilfreich, das sollte er immer wieder neu weiterüben und vertiefen. Und so braucht es im geistlichen Leben nicht konkreter Dinge. Und wäre es nur ein einziges Gebetswort, ein kurzes Stoßgebet, immer neu wiederholt, aber als Ausdruck der inneren Sehnsucht und des eigenen Herzens. All dies kann letztlich zur Nähe mit Gott führen. Die Kunst einer geistlichen Lebenskultur besteht darin, diese selbst auf immer bewusstere und intensivere Weise zu vollziehen, gleichsam wie ein Exerzitium. So kann man sogar den Alltag als unser Exerzitiumprogramm verstehen, indem ich das Alltägliche vom Spülen bis hin zur Begegnung und zum Gespräch als meine geistliche Übung verstehe, nämlich als etwas, was mich näher zu Gott bringt, wird genau dies mein Gebet befruchten, wie auch umgekehrt mein Gebet die alltäglichsten Vollzüge vertiefen wird. Um bewusst zu leben, das Programmwort heißt ja vom Überleben zum Leben. Und das ist ja unsere Devise als Christen. Wir wollen bewusst vom Überleben zum Leben kommen und das eigene Leben in Freiheit und Verantwortung gestalten. Aber zu all dem bedarf es des regelmäßigen Verweilens im Gebet und der täglichen Auswertung unserer täglichen Erfahrungen. Auf diese Weise entdeckt der Beter das innere Ausmaß der eigenen Lebensgeschichte und legt jede oberflächliche Halbherzigkeit ab, um so zur wahren Freiheit zu gelangen. Wie der Christ nun sein Leben und seinen Alltag erfährt und bewusst annimmt und gestaltet, ist ein unmittelbarer Ausdruck seiner Berufung. was er über sein Leben denkt und auf welche Weise er es bewusst zum Ziele bringt, sagt viel über das ihm eigene Verständnis seiner Berufung. Berufung ist also nicht nur darunter zu verstehen, ob einer in einen Orden geht oder Priester wird. Berufung ist, wie ich den Alltag auf Gott hingebe. Der Alltag ist meine Berufung. Die Kunst eines gläubigen Lebensstils besteht darin, auf dem eigenen Lebensweg alles vom Formgesetz des Glaubens durchdringen zu lassen. Und umso mehr uns dies gelingt, umso mehr werden wir das finden, was auch Philipp Neri uns vorstellt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Schluss unserer Sendung. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, was in diesen Überlegungen entscheidend war. Zunächst der Begriff der geistlichen Vaterschaft. Geistlicher Vater ist der, der für mich zu einem Vater im Glaubensleben geworden ist, der mich für dieses Leben mit Gott gezeugt hat. Sodann entscheidend für die geistliche Vaterschaft der Dienst des Gebetes, dass der Vater für mich betet und für mich eintritt, wie auch umgekehrt ich für ihn beten werde. Sodann die Offenheit bis hin zur Beichte, nämlich die Freiheit des Gewissens und Verantwortung vor Gott selber. Wir sahen auf die Freiheit des Glaubens und umso mehr der geistliche Vater einen einführt in die Freiheit des Glaubens, erweist sich dieser als der wahre Freund meiner Seele. Er wird ja eines Tages Rechenschaft ablegen können und müssen über das, was er als Seelenführer ausgeübt hat. Und seine Kompetenz bleibt, wie Philipp Neri betont, ein Charisma, eine Frucht des Gebetes, also ein Geschenk aus der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der durch seinen Heiligen Geist unablässig in uns und auch in dem Begleiter lebt und wirkt. Dies wünsche ich Ihnen also, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie einen solchen geistlichen Vater finden, dass Sie ihn auch im Sakrament immer wieder neu die Offenheit entgegenbringen, dass Sie die Kraft seines Gebetes erfahren und schließlich, dass Sie selber spüren können, wie immer mehr Ihr Alltag selbst zu Ihrem geistlichen Lebensprojekt wird, nämlich, dass der Alltag Sie immer näher zu Gott führt. Wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag, aber auch reichen Segen.
Einen herzlichen Dank an Herrn Professor Dr. Michael Schneider aus Eickstedt für den Vortrag über geistliche Unterweisung bei Philipp Neri. Diesen Beitrag können Sie auch noch einmal nachlesen. Sie finden das Manuskript zur Sendung im Internet unter www.kat.de/zentrum/index2.htm. Den direkten Link dazu finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung auf der Homepage von Radio Horeb, horeb.org. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann finden Sie sie in unserer Mediathek, ebenso auf der Homepage, oder es kann auch ein Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellt werden. Die Telefonnummer vom CD-Dienst ist die 08328 921 120. Danke fürs Dabeisein, sagt Ihnen Renate Mewes.